Ich habe eigentlich eine ganz herrliche Botschaft heute Morgen. Und für diejenigen, die vielleicht die Art und Weise unseres Gottesdienstes fremd ist und was sind das für Menschen hier. Wir sind Christen. Wir sind Christen und der christliche Glaube gründet sich auf dem Wort Gottes. Amen. Ja? Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, also so wie das Wort es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers kommen. Ja? Und ohne eine Predigt, sagt das Wort sogar, kommt niemand, kein Mensch zum Glauben. Und ich möchte euch heute Morgen eine richtige Glaubensbotschaft bringen. Es ist eine erfrischende Botschaft, eine herausfordernde Botschaft, wie immer. Ja? Schlagen wir mal auf Epheser 3, 14 bis 21 und lesen mal diesen herrlichen Abschnitt, den ich so sehr liebe. Hier schreibt Paulus: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und festgegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Wow! Damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle, nichts weniger. Die ganze Gottesfülle soll euch erfüllen, ihr Lieben. Und jetzt kommt der Satz, der mich am meisten begeistert in diesem Abschnitt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich höre noch nicht auf, auch wenn wir Amen gesagt haben. Ja, jetzt geht's erst so richtig los. Halleluja. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer, aus nah und fern. Das Thema dieser Predigt lautet heute, da geht noch mehr. Amen. Ihr Lieben, das ist nicht nur eine Botschaft an die Gemeinde, sondern auch eine Botschaft, welche sehr persönlich an jeden Einzelnen von euch gerichtet ist. Wisst ihr, dieser Paulus, dieser Missionar, dieser Evangelist, dieser Apostel, er ging umher in Kleinasien, hat Gemeinde gegründet. Und das hat er auch in Ephesus getan. Und hier betet Paulus ein heißes Fürbittgebet für seine Gemeinde in Ephesus. Er betet mit einer starken Hingabe, mit großer Demut, mit einer Eindringlichkeit. Man erkennt seinen Ernst, indem er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater. Ihr Lieben, er selbst hat eben in seinem apostolischen Dienst diese Gemeinde gegründet. Dort hat er ganz viel gelehrt, ganz viel ermutigt, gepredigt, Älteste eingesetzt, seelsorgerlich jedem Einzelnen gedient. Er hat diese Gemeinde sozusagen unter ganz viel Einsatz und Schmerzen geboren. Sie ist sein Baby, versteht ihr? Und was machen Eltern mit ihrem Baby? Sie sorgen sich um das Kind, um das Baby, dass es größer wird, dass es versorgt wird, dass es zunimmt an Alter, an Weisheit, an Kraft, einen guten Charakter, gute Persönlichkeit entwickelt. Dass es sich entwickelt, ihr Lieben, zu mehr, zu Größerem hin. Das ist die Sorge der Eltern für ein Baby. Und Paulus hatte diese Sorge für diese Gemeinde, dass sie irgendwie noch mehr zu erwarten hat. Er kannte diese Gemeinde schon gut. Ich habe ja gesagt, er hat 2 Jahre darin gelehrt. Und er sah auf diese Gemeinde, auf das Leben in der Gemeinde und erkennt etwas. Ja, das Gemeindeleben funktioniert ganz ordentlich. Ja? Aber diese Gemeinde hat noch lange nicht ihr volles Potenzial in Christus Jesus ausgeschöpft. Das heißt, sie waren von der vollen Breitseite des Segen Gottes, der Verheißung Jesu, noch ganz weit entfernt. Da da geht noch mehr. Versteht ihr? Wird es noch öfter sagen heute Morgen. Da geht noch mehr, wenn Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volles Genüge haben. Dann hat er das nicht nur so gesagt, sondern es ist eine Verheißung, die wir abholen können. Halleluja, das steht in Johannes 10, 10. Frage ist, wer meint Jesus mit sie, dass sie das volle Genüge und volles Genüge und Leben haben? Überfluss. Antwort, das ist doch jeder Einzelne von uns. Jeder Einzelne, der durch Christus Jesus ein Gotteskind ist, dem gilt diese Aussage. Und er hat durch sein Erlösungswerk am Kreuz persönlich, hat er dafür gesorgt, dass die Schleusen des Himmels sich weit geöffnet haben. Dass der ganze Segen des Himmels auf jeden Einzelnen von uns komme. Und deshalb darfst du auch heute Morgen hier und jetzt dieses Gebet zu deinem persönlichen Gebet machen. Und glaub mir, egal wie deine jetzige Lebenssituation als Kind Gottes ist, völlig egal. Ich behaupte, aufgrund des Wort Gottes, nicht weil es meine Erkenntnis ist, aber aufgrund des Wort Gottes behaupte ich, da geht noch mehr. Psalm 115, 15. Der Herr segne euch je mehr und mehr. Euch und eure Kinder. Da gibt's noch Größeres. Johannes 14, 12. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun. Warum? Denn ich gehe zum Vater. Halleluja. Da gibt's noch Besseres, ihr Lieben. 2. Korinther 9, 8. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit, volles Genüge habt und noch reicher werdet an jedem zu einem guten Werk. Halleluja. Da gibt's noch mehr, da gibt's Größeres, da gibt's Besseres. Da ist noch viel Luft nach oben zu dem Vater des Lichts, wo alle Guten und Gaben vorherkommen. Stimmt's? So steht es geschrieben. Alle gute, vollkommene Gaben kommen von Gott herab vom Himmel. Für wen? Für dich und für mich. Seid ihr bereit? Mach dieses Gebet jetzt zu deinem persönlichen heißen Gebet. Heute und die ganze nächste Zeit. Und erwarte positive, segensreiche Veränderungen in deiner momentanen Lebenslage, in deiner momentanen Situation, egal wie sie aussieht. Egal. Erwarte mehr von Gott. Die Bibel gibt uns das Mandat, mehr zu erwarten. Machst du deinen persönlichen Gebet. Ich habe das in meinem Hauskreis praktiziert. Wollen wir es zusammen machen? Es fängt ja an mit ich. Paulus sagt, ich beuge meine Knie. Ich möchte mal mit dem ich weitermachen. Und du machst mit dem ich auch weiter. Mach das jetzt ganz persönlich für dich. Ich werde die Verse einzeln vorsagen, dann sagst du den Vers nach in der Ich-Form. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Der rechte Vater ist über alles, was der Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und auf Erden. Dass er mir Kraft gebe. Nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Stark zu werden durch seinen Geist, an meinem inwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohnt und ich in der Liebe eingewurzelt und gegründet bin. So kann ich mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Ihr seid gut. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ich erfüllt werde. Mit der ganzen Gottesfülle, Halleluja. Noch besser. Dem aber, der überschwänglich tun kann. Über alles hinaus. Was ich bitten oder verstehen kann. Nach der Kraft, die in mir wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde. Und in Christus Jesus. Zu aller Zeit. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich bin immer noch nicht fertig. Wir haben es vor Amen gesprochen, aber da kommt schon noch was. Ja? Los geht's, ihr Lieben. Los geht's. Ich habe behauptet, egal wie es aussieht bei dir in deinem Leben, in deiner persönlichen Nachfolge, in allen deinen Lebensbereichen, erwarte mehr. Da geht wirklich noch mehr. Jeder einzelne Vers hier hat es deutlich gezeigt. Dieser Vers 20 hat mich vor 2 oder 3 Jahren besonders angesprochen bei der Bibellese. Und zwar dieser 20er, der 20er, ja. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Versteht ihr, was hier steht, was hier zwischen den Zeilen so steht? Du kannst es in deinem stärksten Glauben nicht vorstellen, dass Gott noch mehr für dich hat. Du kannst es in deinen Gebeten nicht mehr zum Ausdruck bringen, was Gott für dich bereitet hat. Du kannst es mit deinem Menschenverstand überhaupt nicht erfassen, welche wunderbaren Möglichkeiten Gott für dein Leben noch bereithält. Das drückt dieser Vers 20 aus. Ich habe ihn zu meinem persönlichen Gebet gemacht. Vor allen Dingen, weil ich hatte ein Problem. Ich bin Hauskreisleiter schon über 20 Jahre. Wisst ihr, wenn man über 20 Jahre Hauskreisleiter ist, dann kommen da so Zeiten, da plätschert das alles so ein bisschen vor sich hin. Kennt ihr das so auch im Glaubensleben? Es funktioniert zwar einigermaßen, ja, man trifft sich da und dort in den Häusern, aber irgendwie, es bewegt sich nichts mehr nach vorne. Da ist irgendwo ein Stillstand eingetreten. Die Begeisterung ist nicht mehr da. Ich spreche von meinem Hauskreis. Die Gebete, ich war manchmal der Einzige, der am Abend ein Gebet gesprochen hat und alle anderen stumm am Tisch, ja. Das habe ich gesagt, das kann nicht sein. Von ganz zu schweigen von den Gaben des Heiligen Geistes. Nichts. Und noch ein größeres Problem hatte ich vor einigen Jahren. Kein einziger Lobpreisleiter. Nichts. Wir haben A Cappella gesungen und das war, naja. Ihr wisst ja, mit Gitarre und so ist Lobpreis viel, viel schöner. Und dann habe ich angefangen zu starten mit dem Gebet. Ich bin ein Mann des Glaubens und ich bin ein Mann der Tat, der Praxis, wer mich kennt. Ich habe gesagt, Gott, wenn das so ist, dann werde ich für meinen Hauskreis um mehr beten. Nochmal, wir hatten kein Lobpreisleiter. Da keine Gebete, kein Wachstum, keine Bekehrung, nichts. Ich habe gesagt, Gott, es gibt mehr. Aber wisst ihr, dieses Mehr hat einen Preis. Er fängt mit mir an, er fängt mit dir an. Wie viel Einsatz bringst du, wie viel Hingabe bringst du? Ist es dir tatsächlich ernst? Paulus hat seine Knie gebeugt, versteht ihr? Er hat sie gebeugt vor Gott, dem Vater, und er hat gesagt, hey, in dir ist alle Vaterschaft und du hast für deine Kinder noch mehr. Und wisst ihr, ich mache es kurz, das ist ein kurzes Zeugnis. Letzte Woche war es, glaube ich, hatten wir keine Stühle mehr, weil so viele Leute gekommen sind. Wir haben jetzt 2 Lobpreisleiter, ein dritter will auch anfangen, ein vierter, der zu, auch als Gast jetzt da ist, will, wie heißt das Ding? Cajon spielen, Halleluja! Versteht ihr vorher gar nichts? Jetzt gleich 3, 4 Leute, die Musik machen, Halleluja! So ist Gott, er will vermehren, er will wachsen lassen, er will gedeihen lassen. Es gibt noch mehr für jeden Einzelnen von euch. Halleluja. Willst du den ganzen Segen des Himmels durch Jesus Christus für dein Leben, deine Ehe, deine Familie, deine Arbeit, dein Hauskreis, deine Gemeinde, deine Berufung, deine ganz persönliche Berufung, für dein Umfeld, für deine kleine Welt um dich herum, willst du sie in Christus und mit Christus auf den Kopf stellen? Amen. Da geht noch mehr. Und dann nimm dir jemanden, eine Person aus der Bibel zum Vorbild. Über den werde ich heute viel reden noch. Einen Glaubenshelden des Alten Testaments. Er heißt Jakob. Ihr Lieben, Jakob ist eine schillernde Figur. Ich werde nicht sagen, dass wir alles so machen sollen wie Jakob. Wer seine Biografie kennt, der hat einige Böcke geschossen, ja? Aber wisst ihr, was Gott an ihm gefallen gefunden hat und warum er überhaupt gefallen an ihm gefunden hat? Nicht wegen den Böcken, die er geschossen hat. Nein, gar nicht. Wegen seiner inneren Einstellung. Und die innere Einstellung war seines Herzens: Ich will mehr Segen von dir. Und das darf auch deine Einstellung sein. Da ist Jakob ein Vorbild für uns. In den anderen Dingen bitte nicht. Versteht ihr? Er wollte auch mit aller Macht diesen vollen Segen Gottes für sein Leben in Anspruch nehmen. Wir können von ihm ein paar wichtige Lektionen heute Morgen lernen. Die Schrift sagt, dass alles von Gott eingegeben ist, damit wir zum Besseren uns entwickeln. Stimmt's? Das steht in 2. Timotheus 3,16. Zur Besserung soll es geschehen. Zur Erziehung, dass wir was lernen, dass wir uns entwickeln, dass wir weiterkommen, Erkenntnis bekommen. Jakob, ihr Lieben, und dieser Jakob, das war wirklich eine schillernde Figur. Er ist ja der Zwillingsbruder von Esau, das wissen wir schon aus der Kinderstunde, ja, manche haben es gehört. Er ist ja eigentlich der Zweitgeborene, versteht ihr? Daher, als Zweitgeborener nach dem alttestamentlichen Gepflogenheiten ist er ohne Erstgeburtsrecht und ohne Erstgeburtssegen auf die Welt gekommen. Ihr Lieben, und da finden wir uns auch gleich als bekennende Christen wieder. Was unsere Situation, was deine Situation vor deiner Bekehrung war. Da waren wir wie Jakob, weit von dem Erstgeburtsrecht und vom Segen Gottes entfernt, sagt die Schrift. Epheser 2, 12 und 13. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Gottes Volk. Darum galten für euch die Verheißungen und Segnungen Gottes nicht, die er seinem Volk gegeben hatte. Ihr wart ohne jede Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Ich kann mir das heute gar nicht mehr vorstellen, ohne Jesus in dieser Welt zu leben. Keine Hoffnung. Keine Zuversicht, keine Glaubensgewissheit, kein Segen von oben, nichts. Das möchte ich nie mehr erleben. Seht ihr? Und dieser Jakob hat sich mit einem segenslosen Leben einfach nicht abfinden lassen wollen. Er wollte kein B-Promi sein, modern ausgedrückt. Nein, er wollte nicht weniger als den vollen Segen Gottes wie sein Vater Isaac und sein Großvater Abraham. Und es kam auch so, ihr Lieben. Schlagen wir mal auf 1. Mose 35. Schauen wir mal ein bisschen hinein in dieses bewegte Leben da. 1. Mose 35, 9 bis 12. Und Gott erschien Jakob abermals, nachdem er aus Mesopotamien gekommen war, und segnete ihn und sprach zu ihm: Du heißt Jakob. Aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel sollst du heißen. Und so nannte er ihn Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen. Und Könige sollen von dir abstammen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich dir geben und will es deinem Geschlecht nach dir geben. Halten wir noch einmal kurz fest. Für Jakob war es als Zweitgeborener eigentlich nicht vorgesehen, dass er in diese wunderbare Ahnengalerie der Patriarchen kommt. Versteht ihr? Und trotzdem nennt Gott ihn bei seiner Selbstoffenbarung beim Namen. Er sagt: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dieser holt sich mit aller Macht, ihr Lieben, nach heutigen menschlichen Maßstäben natürlich mit unlauteren Mitteln den begehrten Generationssegen seines Vaters und Großvaters ab. Und er konnte erleben, wie sein Name von Gott selbst zu dem Namen Israel geändert wurde. Er durfte erleben, wie aus ihm und seinen Nachkommen ein mächtiges Volk in der Geschichte der Menschheit entstand, das bis heute das Weltgeschehen massiv mitprägt, dessen Name Israel bis heute nichts an Brisanz eingebüßt hat und in aller Munde ist und bleibt. So hat Gott ihn gesegnet. Wow, wisst ihr, was mir an Jakob so außerordentlich gut gefällt? Er hatte eine ausgeprägte Kämpfernatur. Er hat zum Schluss sogar mit dem Engel Gottes gerungen. Die Geschichte kennt man ja nicht. Also eine Nacht lang mit ihm gerungen hat. Er hatte eine Kämpfernatur. Er wollte die volle Breitseite des Segen Gottes haben für sich. Ja, willst du es auch? Versteht ihr, dieser Jakob, er hat gesagt, nein, ich bin nicht zufrieden mit in der zweiten Reihe sitzen bei Gott. Ich will diesen vollen Segen für mich in Anspruch nehmen, für meine Familie, für meine Nachkommen, für mein Leben, für meine Zukunft. Und diese Kämpfernatur hat er schon im Bauch gezeigt, der Mutter. Ich bin auch ein Zwilling, versteht ihr? Oh ja, da ist im Bauch der Mutter sehr eng. Oh ja, meine Mutter hat gesagt, da ging es pom, pom, pom. Also der Bauch hat sich immer verformt. Jeder hat in eine Richtung gestrampelt. Mein Bruder Uli auch. Irgendwie hat es Uli nicht auf die Reihe gebracht. Er wollte nicht als Erster den Platz an der Sonne haben. Versteht ihr? Ja. Ich bin zuerst gekommen. Es war eine spannende Geschichte. Damals gab es noch keinen Ultraschall. Die Hebamme wusste nicht, dass Zwillinge auf dem Weg waren. Spannend, spannend. Erst nach zwei Stunden hat die Hebamme gerufen, die wollten sich schon um Nachgeburt kümmern und so, hat die Hebamme gerufen, da ist ja noch einer drin. Und dann kam der Uli noch rausgeflutscht. Er kam als Zweiter. Aber wer Uli kennt, er ist mit dem gleichen Segen des Himmels gesegnet. In Christus Jesus, auch wenn er da der Zweite war. Wir leben ja nicht im Alten Testament, Halleluja. Halleluja. Lieben, das war eine Verheißung Gottes. Lesen wir 1. Mose 25. 25, 21 bis 26. Okay. Isaak aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich erbitten und Rebekka, seine Frau, ward schwanger. Und die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib. Da sprach sie, wenn mir so gehen soll, warum bin ich schwanger geworden? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Und der Herr sprach zu ihr, zwei Völker sind in deinem Leib und zweierlei Volk wird sich scheiden aus deinem Leibe. Und ein Volk wird dem anderen überlegen sein und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Als nun die Zeit kam, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Der erste, der herauskam, war rötlich, ganz rau, wie ein Fell, und sie nannten ihn Esau. Danach kam heraus sein Bruder, der hielt mit seiner Hand die Ferse des Esau fest, und sie nannten ihn Jakob. 60 Jahre alt war Isaak, als sie geboren wurden. Auf Isaak war eine gewaltige Verheißung, wie auf seinem Vater Abraham. Frage, wenn Gott auf unser Leben eine Verheißung gibt, fällt uns dann alles in den Schoß? Habt ihr gelesen, sie haben gebetet. Es will alles erbittet sein, auch das Meer. Auch den größeren Segen will erbeten sein, versteht ihr? Auch wenn auf deinem Leben schon eine Verheißung ausgesprochen wurde durch Prophetie oder sowas, von alleine tut sich nichts. Auch du musst auf die Knie vor dem Vater und ein heißes Fürbittgebet sprechen. Halleluja. Halten wir aber fest, da war eine Verheißung Gottes auf Jakobs Leben, dass er einmal das Erstgeburtsrecht und damit diesen begehrten Erstgeburtssegen bekommen soll. Er wird einen neuen Namen bekommen, sagt sogar Gott. Er wird einen Stellungswechsel erleben, von der zweiten Reihe in die erste Reihe, an die erste Stelle. Versteht ihr? Er wird die volle Dröhnung des Generationssegen Gottes bekommen. Willst du ihn auch? Doch die Realität, jetzt kommen wir zurück in diese Realitäten des Lebens, auch deines Lebens. Diese Realität, die sah da für Jakob ganz anders aus. Diese sichtbare Wirklichkeit, sie hat ihn so angeglotzt. Hey, ich bin doch der Zweitgeborene. Es hat überhaupt nicht danach ausgesehen, als da eine Verheißung zustande kommen würde, versteht ihr? Und Jakob musste trotz Verheißung den Segen Gottes, er musste ihn ergreifen und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln erkämpfen. Wie gesagt, diese Mittel, die er benutzte, sind nicht empfehlenswert. Gott schaut auf sein Herz. Wir würden heute sagen, er hat sich diesen Segen regelrecht erschlichen und ergaunert. Diese Sache mit dem Linsengericht und der bühnenreifen Verkleidungsaktion bei seinem fast erblindeten Vater Isaac, das war schon großes Kino, ihr Lieben. Und wir würden ihn heute ganz schlicht ein großes Schlitzohr nennen. Okay, was können wir aber daraus aus neutestamentlicher Sicht für uns lernen? Ich habe ein paar Lektionen aufgeschrieben. Als biblische Lehrer liebe ich das. Erste Lektion. Halleluja, Gott sei Dank. Wir müssen uns das Erstgeburtsrecht und den Erstgeburtssegen nicht erschleichen oder ergaunern. Amen. Durch sein erstes Erlösungswerk am Kreuz hat Jesus diesen Segen des Himmels für uns geöffnet. Und jeder Mensch auf dieser Erde, der dieses Erlösungswerk persönlich im Glauben für sich in Anspruch nimmt, darf nach Epheser 1,3 sagen, ich bin gesegnet mit allem geistigen Segen im Himmel durch Jesus Christus. Halleluja. Ihr Lieben, es steht geschrieben, dass uns Gott in der Hingabe seines Sohnes an diese verlorene Welt auch nicht eine Segnung vorenthalten hat. Stimmt's? Römer 8,32, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Und jetzt kommt's. Wie sollte er uns in ihm nicht ein wenig schenken? Ah, ein paar sind doch wach. Alles steht hier. Halleluja. Alles schenken. Versteht ihr? Gottes Schatztruhe ist so groß. Er gibt so gerne Geschenke. Er schenkt uns alles in Christus Jesus. Und Paulus schreibt den Korinthern, dass Christus am Kreuz arm wurde, damit wir Reichtum des Himmels bekommen. Das steht in 2. Korinther 8,9, lese ich jetzt nicht weiter vor. Zweite Lektion. Das geistliche Erbe des Erstgeburtsrechts, ihr Lieben, gehört auch uns in Christus. Epheser 1,11. In ihm sind auch wir Erben als Erben eingesetzt worden. Halleluja. Lieben, wenn ihr dieses erste Kapitel vom Epheserbrief mal aufmerksam durchlest, dann steht hier 6-mal die Wendung in ihm. Ist das schon mal aufgefallen? Paulus nimmt 6-mal diese Wendung in ihm habt ihr. Wir haben in Christus so viel. Lest mal das erste Kapitel und nimm es für dich selbst in Anspruch, was wir in ihm alles haben. Halleluja. Dritte Lektion. Durch Jesus Christus haben wir auch einen neuen Namen bekommen. Halleluja. Wie nennen wir uns? Christen. In Antioch, in einer Stadt in der Nähe von Israel, ein paar Meilen über See, da nannte man Menschen zum ersten Mal Christen, weil die haben gesehen, hey, mit diesen Menschen, da ist irgendetwas anders. Da ist irgendetwas passiert. Die benehmen sich anders, die reden anders, die handeln anders, die gehen miteinander anders um. Bei denen ist Lebensglück und Lebensfreude. Was sind denn das für Menschen? Ja, das sind Menschen, die mit Jesus sind. Das sind Christianer, haben sie früher gesagt. Aber aus diesem Wort hat sich entwickelt das Wort Christen. Halleluja. Bist du ein Christ? Heute nennen sich so viele Menschen Christen. Das Neue Testament sagt klipp und klar, was ein Christ ausmacht. Ich meine, der Name hat ja schon ein Programm, ne? Christen, leitet sich von Christus ab. Paulus gibt eine gute Beschreibung, was ein Christ ist. Er sagt im Galaterbrief, ich lebe, doch nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn das, was ich jetzt lebe im Glauben, das lebe ich für den, der sein Leben für mich hingegeben hat am Kreuz. Das, ihr Lieben, ist Christsein. Christus lebt in mir. Das ist Christsein. Und durch Jesus, ihr Lieben, können wir eine vierte Lektion lernen. So wie Jakob verheißen wurde, dass er einmal die Stellung wechseln würde für die größeren Segnungen Gottes, so hat auch Gott für jeden Einzelnen von uns durch Jesus schon alles bestens vorbereitet. Halleluja. Durch ihn kannst du jederzeit die Stellung wechseln, von hinten nach ganz vorne. Jesus hat am Kreuz und Golgatha alle Mächte und Gewalten besiegt und dich zum Mitherrschen eingeladen über alles, was dir im Weg ist, was Probleme macht und Sorgen macht und so weiter. Fünfte Lektion. Trotz vieler Verheißungen Gottes für ein gesegnetes Leben durch Christus sieht die Wirklichkeit manches Leben von uns Christen anders aus. Wie bei Jakob. Statt volles Genüge und Überfluss, wir sehen, das sind doch viele Lebensbereiche, wo noch Mängel sind, wo Baustellen sind, wo es nicht vorwärts geht, wo Probleme, Nöte, Umstände sich hartnäckig halten. Die Lebensumstände, die führen oft zu ein zähes Eigenleben, ja. Es können Probleme in der Ehe sein, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Versorgung, in der Gesundheit, in der Heiligung und so weiter und so fort. Und dann schauen wir manchmal in den Spiegel und denken, oh je, statt einem erfüllten Leben in Friede, Freude und Gerechtigkeit, so wie es mir verheißen wurde, viele Langzeitbaustellen, wo sich anscheinend nichts mehr zum Besseren hin bewegt. Frage, bist du ein Langzeitchrist mit Langzeitproblemen? Dann wisse eins, da geht noch mehr. Ich bin voll überzeugt, Gott, dein Vater, hat einen guten Plan für dein Leben ausgedacht. Bei ihm findest du alles, was du brauchst für ein erfolgreiches, für ein glückliches Leben. Voraussetzung ist Punkt 6, sechste Lektion. Entwickle eine göttliche Kämpfernatur wie Jakob. Gib dich nicht mit dem zweiten Platz, mit dem Mittelmaß zufrieden, mit dem B-Promi-Status. Das muss nicht dein Schicksal sein. Du bist zu mehr berufen. Da ist noch mehr Potenzial da, was Gott in dich hineingelegt hat. Werde also aktiv wie Jakob, doch mit besseren Mitteln natürlich, mit lauteren Mitteln. Das ganze Neue Testament fordert uns Christen heraus, aktiv zu werden, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Wir sollen die Verheißungen ergreifen, danach ausstrecken, danach streben, danach trachten, dafür bitten und beten. Ein paar Beispiele. Jesus sagt, trachtet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen, was ihr noch wünscht. 1. Korinther 14,1. Strebt nach der Liebe, sagt Paulus. Bemüht euch um die Gaben des Heiligen Geistes. Am meisten aber auf die Gabe des prophetischen Redens. Er sagt, bemüht euch noch um die größeren Gaben. Da gibt's noch mehr. Amen. Halleluja. Jakobus 4,1. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Was sollen wir Christen tun? Bitten. Anklopfen und es wird aufgetan. Stimmt's? Wer da bittet, dem wird? Eben. Halleluja. Epheser 6,12. Ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr siegreich seid. Philipper 4,13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Christus. Halleluja. Siebte Lektion. Bruder, Schwester, wie denkst du über Gottes Verheißungen und Segnungen für dein Leben? Was sind deine Gedanken darüber? Auch heute Morgen. Denkst du, der Prediger hat gut reden davon, nicht? Der ist im besten Mannesalter. Strotzt vor Kraft. Hat keine Probleme. Gut, dass er nicht Amen sagt. Nein. Auch wenn ich Ältester bin und Prediger bin. Auch ich muss lernen, mit Problemen und Sorgen und Nöten biblisch umzugehen. Dass sie mich nicht niederdrücken. Versteht ihr, das Geheimnis heißt doch oder ist doch, dass wir Christen trotz mancher Mängel in unserem Leben trotzdem fruchtbar sein können und dürfen im Reich Gottes und vieles bewegen dürfen nach vorne zum Guten hin. Wir dürfen nur nicht diesen Problemen und Sorgen zu viel Macht geben in unserem Leben. Denkst du groß heute Morgen über deinen Gott, über Jesus? Er hat gesagt, sollte mir etwas unmöglich sein? Oder denkst du klein über ihn, der doch gesagt hat, ich will all deinen Mangel abhelfen nach dem Reichtum meiner Herrlichkeit in Christus Jesus? Ihr Lieben, von Mark Twain gibt es eine ganz interessante Aussage. Mark Twain. Er hat einmal gesagt, das, was jemand von sich selber denkt, das bestimmt sein Schicksal. Und so ist es auch. Weil immer, es fängt immer da drin an, was du denkst über dein Leben, über Gott und alles, ja. Auch die Segnungen. Glaub mir, Gott, dem himmlischen Vater, ist kein, der ist groß. Wir haben gesungen heute Morgen, er ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott. Ihr Lieben, Gott ist doch kein knickriger Erbsenzähler, der dir auch nur eine einzige Segnung vorenthalten möchte. Er ist und er bleibt der Geber aller guten Gaben. Er hat einen super Plan. Er hat eine super Berufung für dein Leben, für deine Ehe, für deine Familie, für deinen Hauskreis, für deine Gemeinde. Bei ihm findest du alles, um ein erfolgreiches und gesegnetes Leben zu führen. Gib dich nicht mit dem Mittelmaß, mit dem Platz in der zweiten Reihe zufrieden, Bruder und Schwester. Da geht noch mehr. Du kannst noch mehr. Du bist zu höherem berufen. Und wenn du anfängst, in den kleinen Dingen für Gott treu zu sein, sagt Jesus, dann werde ich dich auch über Größeres setzen. Leider, jetzt kommt eben, es kommt dieses Leider. Leider gibt es da auch noch eine andere Stimme in uns, in dir und in mir. Das sind diese falschen Gedankenfestungen, von denen Paulus schreibt, die so zerstörerisch sein können. Kennst du diese Stimme? Kennst du sie? Ach, das Leben meint es nicht gut mit mir. Jeder hat wohl so sein Päckchen zu tragen. Nichts ändert sich zum Besseren. Ich werde nie aus meinen Schulden herauskommen. Ich habe keine Perspektive mehr, dass meine kaputte Ehe wieder heil wird. Es ist halt so, wie es ist. Und ich werde meine Pläne und meine Ziele genauso wenig erreichen wie mein Idealgewicht. Ich schaue ganz bewusst niemand an. Ich habe es auch nicht. Ich habe kein Idealgewicht. Als bekennender Nutella-Esser geht das nicht. Funktioniert nicht. Aber es geht so nicht. Man kann es lassen. Halleluja. Was ist das Ergebnis? Nochmal zurück, nochmal ernsthaft. Was ist das Ergebnis von diesen negativen Gedanken, von dieser negativen Gesinnung? Ergebnis heißt Resignation, Stillstand, Lebensfrust statt Lebenslust. Welcher Stimme gehorchst du heute Morgen? Du musst dich entscheiden. Zwischen Jakobs Gesinnung, die uns immer wieder sagt, ich will alles erreichen, was Gott mit mir erreichen will. Ich will den vollen Segen für mein Leben haben. Ich will mein Potenzial in der Kraft des Heiligen Geistes entfalten und das Leben leben, zu dem Gott mich berufen hat. Amen. Oder ist eine andere Stimme, Gesinnung in dir präsent? Das ist die Stimmung und die Gesinnung des zweiten Bruders, des Zwillingsbruders von Esau. Was hat er gemacht? Das lernen die Kinder ja schon. Er verschleuderte leichtsinnig wegen eines kurzfristigen weltlichen Vergnügens, also dieses berühmte Linsengericht, sein Erstgeburtsrecht. Er hat auf sein Erstgeburtsrecht gepfiffen, versteht ihr? Es war ihm egal. Das heißt, diese Zukunft war ihm wurscht, aber seine Zukunft war ihm wurscht. Da hatte er überhaupt keine richtige Perspektive dafür. Sein Charakter zeichnete sich aus durch Gleichgültigkeit, Faulheit, Passivität, Gedankenlosigkeit, Leichtsinnigkeit und Perspektivlosigkeit. Kein Wunder, ihr Lieben, heißt es von ihm im Neuen Testament, Römer 9,13. Jakob habe ich geliebt. Jetzt kommt der Hammer. Aber Esau habe ich gehasst. Das ist für mich lange Zeit eine schwierige Bibelstelle gewesen. Sehr schwierig. Versteht? Sehr schwierig. Wie kann Gott sowas Ungerechtes machen? Wie kann er so eine ungerechte Aussage machen? Der Esau konnte doch gar nichts dafür, dass der Jakob so ein Schlawiner war, so ein Gauner und sich alles erschlichen hat. Versteht ihr? Da tut sich unser menschlicher Gerechtigkeitssinn melden. Warum sagt Gott sowas in meinem Buch und in deinem Buch? Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Es ist eine Kröte, die habe ich lange nicht verschlucken können, versteht ihr theologisch? Warum so eine krasse Bewertung? Ganz einfach, ihr Lieben. Gott kann es nicht ausstehen, wenn Menschen wie Esau ihr Potenzial nicht voll ausschöpfen, weil sie leichtsinnig und gedankenlos durch diese kurzfristigen, heillosen Vergnügungen der Welt die ewigen Segnungen Gottes nicht ergreifen wollen. Das nennt Gott in seinem Wort fleischliche Gesinnung und hat keine Zukunft, sagt das Wort. Das Wort sagt sogar, fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Wer nur in seinen Tag hineinlebt ohne Gott, ohne Beziehung zu Jesus und sagt, ich lebe so gut ich kann und nehme alle Vergnügungen mit, die es irgendwie gibt und das, was danach kommt, ist mir wurscht. Für solche Menschen hat Gott keinen Gefallen. Sogar später, Lieben, in Esaus Leben, ich habe ja viel gelesen in diesen Berichten, später hat es in Esaus Leben auch nicht richtig gepasst. Schau mal, was steht in Hebräer 12, 16 und 17 als eine Biografie, ein Resümee für Esau. Dass nicht jemand wie ein Abtrünger ist oder Gottloser, wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl, und jetzt kommt ja auch wieder, obwohl er sie mit Tränen suchte. Warum hat Gott seine Tränen nicht gesehen? Wieder so eine Sache, wo ich Schwierigkeiten hatte, Gott zu verstehen. Er hat keine richtige Buße gefunden. Das ist meine Auslegung. Die meisten Bibelausleger sind sich auch einig. Er hat geweint. Über was hat er denn geweint? Über sich selbst. Er hat nicht vor Gott geweint und hat gesagt, es tut mir leid, Vater, was ich aus meinem Leben gemacht habe. Ich habe deine ganzen Segnungen hingeschmissen, wie ein billiges Material. Paulus schreibt, eine Buße der Welt ist nicht zum Segen. Er sagt, eine Buße, eine gottgewollte Buße sagt, Vater, es tut mir leid, was ich aus meinem Leben gemacht habe. Diese Gebete hört Gott. Aber es hat ihm nur selber Leid getan für sein Leben, versteht ihr? Das ist diese weltliche Traurigkeit. Und die bringt nichts. Die bringt dich nicht ein Stückchen weiter zu den Segnungen des Himmels. Ja, ihr Lieben, Gott sieht auf unser Herz. Heute Morgen. Er sieht auf unsere Herzensgesinnung. Liebe ihn von ganzem Herzen, haben wir schon heute Morgen gehört. Liebe ihn mit deiner ganzen Kraft und Hingabe und diene ihm mit brennendem Herzen. Gib ihm ganz bewusst dein Leben, deine Sorgen, deine Nöte, deine Probleme, deine Baustellen, deine Umstände. Er hat versprochen, ich sorge für dich. Gib sie dem Gott, dem nichts unmöglich ist, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen können, nach der Kraft, die in mir und in dir wirkt. Amen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen.